Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ist ja auch schön, dass wir wieder schönes Wetter haben. Wir sind ja nicht abhängig davon, wir Christen, aber freuen uns trotzdem tierisch, wenn die Sonne wieder scheint und wenn es wieder wärmer wird. Gell, so sagt man. Hat mein Opa immer gesagt. Der sagte, lass dein Leben nicht von dem Wetter abhängig sein. Ich habe gesagt, aber wenn die Sonne scheint, geht es doch irgendwie leichter. Ich habe so gedacht bei deiner Einleitung, das passt so richtig schön zu dem, was ich heute Morgen mit euch überlegen möchte. Gerade dieses Bibellesen, was wir ja an vielen Stellen, irgendwie ist immer weniger geworden, habe ich so den Eindruck, in den Gemeinden so generell, man hat nicht mehr so die Zeit dafür, hat sowieso viel weniger Zeit als früher und man ist irgendwie im Stress drin. Und ich bin ein großer Freund von Bibellesen, 5 Kapitel pro Tag. Wer die Zeit dazu hat, ist immer eine richtige tolle Richtschnur irgendwie so, das sind 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und man hat den Eindruck, dass man erst so nach 3, 4 Kapiteln wirklich runterfährt und dann auch da ist und Gott zu uns reden kann. Und wenn wir von Wahrheit sprechen, dann ist Wahrheit nur in der Bibel und im direkten Lesen des Wortes Gottes zu finden. Und deswegen, das ist ein schöner Einstieg gewesen. Ich bin gestern Fahrrad gefahren, wir haben uns 2 Fahrräder gekauft, meine Frau und ich. Keine E-Bikes, sondern ganz normale Mountainbikes und man stellt ja fest, wenn man öfter dann fährt, dass es immer noch wieder ein bisschen besser geht, aber ich habe auch festgestellt, dass ich keine 18 mehr bin und heute Morgen irgendwie so, muss erst wieder in Gang kommen und wir sind nicht weit gefahren, also was weiß ich, 30, 40 Kilometer viel war das nicht, aber man spürt ja doch, dass man älter wird. Gott auf Wohnungssuche, darüber würde ich mit euch heute Morgen gerne nachdenken. Ich weiß nicht, was ihr euch gedacht habt, als ihr den Text oder diesen Titel da gelesen habt. Gott auf Wohnungssuche hört sich ja zunächst einmal etwas merkwürdig an. Ein Mann will die Katze seiner Frau heimlich loswerden und beschließt, sie auszusetzen. Und er steckt sie mit ins Auto, fährt 20 Häuser weiter, schmeißt sie raus und dreht um, fährt nach Hause, stellt das Auto auf den Parkplatz und geht ins Haus. 10 Minuten später ist die Katze wieder da. Sagt der Mann, was habe ich denn da falsch gemacht? War wahrscheinlich nicht weit genug. Er schnappt sich die Katze, steckt sie ins Auto, fährt 5 Kilometer weit und setzt sie aus und fährt dann schnellstmöglich wieder nach Hause. Fahrzeug auf den Parkplatz, rein ins Haus. 10 Minuten später ist die Katze wieder da. Da sagt er, das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt reicht's. Denkt sich der Mann, nimmt die Katze mit ins Auto, fährt 20 Kilometer, dann durch den Wald, über die Brücke, 3x links und setzt die Katze schließlich mitten im Wald auf einer Lichtung aus und sagt, das müsste doch eigentlich jetzt reichen. Eine halbe Stunde später ruft der Mann zu Hause an. Du, ist die Katze da? Fragt er seine Frau. Ja, warum? Hol sie mal ans Telefon, ich habe mich verfahren. Ich dachte, das passt irgendwie so zum Wohnungssuchen und wir kennen das als, ich weiß nicht, wer von euch studiert hat, vielleicht auch irgendwie weggezogen ist aus Betzdorf in eine größere Stadt und wir kennen das mit den Studenten, die kurz vor Uni-Beginn Wohnungen suchen. Und irgendwie ist das ja, die wälzen Anzeigen und versuchen Angebote rauszusuchen, das soll natürlich immer so günstig wie möglich sein. Und auf der einen Seite unbehaust und schutzlos im Zwischenland irgendwie zwischen nicht mehr bei Mama zu Hause und aber auch nicht so richtig in der neuen Wohnung und in der unbekannten Stadt schon angekommen. Nicht mehr dort und irgendwie noch nicht hier und irgendwie ist das ein ungemütlicher Zustand. Kann anstrengend sein, nervig sein, es kann kräftezehrend sein. Und wer dringend sucht, der muss dann irgendwann auch Kompromisse eingehen. Man nimmt dann vielleicht eine Wohnung, in der es zieht oder in der die Küche noch nicht drin ist oder wo es auch nur, was weiß ich, 15 Quadratmeter sind. Aber man ist irgendwie froh, dann doch irgendwas gefunden zu haben. Millionen sind tagtäglich auf Wohnungssuche und obdachlos. Und ich habe uns einige Verse mitgebracht, die ich zu diesem Gedanken auslegen möchte, beziehungsweise ich habe diese Verse ausgelegt und bin dann irgendwann auf diesen Gedanken der Wohnungssuche gekommen. Du hast es gesagt, Bibel lesen, gerne wer aufschlagen möchte, schaut rein, es ist immer gut zu testen und zu prüfen, wer hier vorne was sagt und ob das auch alles so stimmt, aber das stimmt hier. Johannes 14, die Verse 15 bis 18. Da sagt Jesus: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch geboten habe. Und dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Nein, ich lasse euch nicht als hilflose Waisen zurück. Ich komme wieder zu euch. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du uns ansprichst durch diese Verse. Danke für dein Wort, danke für die Klarheit deines Wortes. Danke, dass es das größte Interesse gewesen ist, das du hattest, dass wir Menschen nicht irgendwie schutzlos und orientierungslos durch die Welt rennen, sondern du hast uns dein schriftliches Wort genau deswegen geschenkt. Danke, dass wir es lesen dürfen. Danke, dass wir uns inspirieren lassen dürfen von deinem Wort. Und danke, dass wir auch jetzt wieder davon ausgehen dürfen, dass du es uns erklären möchtest. Und das ist unser Wunsch, dass du uns die Augen öffnest für das, was du sagen möchtest, was dir wichtig ist. Und Jesus, danke für das, was du damals mit deinen Jüngern durchgesprochen hast und worüber wir uns jetzt Gedanken machen dürfen. Segne es bitte an uns und auch diesen Moment jetzt. Danke. Amen. Gott ist auf Wohnungssuche. Hört sich vielleicht, wie vorhin schon gesagt, etwas merkwürdig an. Vor allem, wenn wir bedenken, dass Gott eigentlich der Gott ist, dem alles möglich ist. Ich bin deswegen auch sehr vorsichtig gewesen mit dem Titel finden, aber ich finde, das passt irgendwie. Es widerspricht unserem Verständnis von Gott. Da dürfte ja eigentlich bei Gott eine Wohnung oder ein Haus kein Problem sein. Aber wenn wir ein bisschen weiter nachdenken über diesen Gedanken, dass Gott auf Wohnungssuche ist, so abwegig ist die ganze Geschichte gar nicht. Vor allen Dingen dann, wenn wir über Jesus nachdenken, im Neuen Testament nachblättern, stellen wir fest, dass Jesus sehr oft wohnungslos gewesen ist. Hat begonnen damals mit seinen Eltern schon, Maria und Josef, waren unterwegs, haben eine Wohnung gesucht und wir kennen die Weihnachtsgeschichte. Sie sind irgendwo gelandet, wo sie eigentlich nicht hingehen wollten, war die letzte Option. Und Jesu Adresse oder erste Adresse war ein Stall irgendwo im Nirgendwo. Und später beschreibt Jesus seinen Lebensstil genauso mit einem Wohnungssuchenden. Er ist ständig unterwegs gewesen, er war obdachlos. Lukas 9 beschreibt das sehr schön. Da heißt es, der Menschensohn hat keinen Ort, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Und Johannes beschreibt im ersten Kapitel, als Jesus dann in sein Eigentum kam, nahmen ihn die Menschen nicht auf. Keiner wollte mit Jesus zu tun haben und diejenigen, die ihn aufgenommen haben, das waren die Kinder Gottes. Später sagt er zu seinen Jüngern, schickt sie los und ohne Navi, ohne Adresse und sagt, ihr wisst nicht, wo ihr heute Nacht übernachten werdet. Ein Vers, den ich sehr schön finde und der auch sehr herausfordernd ist für Jüngerinnen und Jünger der damaligen Zeit, aber ich finde auch für Jünger der heutigen Zeit. Eigentlich sollte jeder, der Jesus nachfolgt, diesen Vers präsent haben immer wieder und sich auch darüber Gedanken machen. Eigentlich bin ich Jünger und ich dürfte eigentlich nicht wissen, wo ich heute übernachten werde. Für uns undenkbar. Für uns Deutsche sowieso noch unfassbar, dass man so leben kann, dass man so in den Tag hineinleben sollte. Aber das ist nicht das Thema des heutigen Tages. Auf seinem Weg könnte man sagen, von Bethlehem, also da, wo Jesus geboren wurde, bis eben nach Golgatha, wo er hingerichtet wurde, lädt sich Jesus immer wieder bei Menschen ein. Zachäus, ein ganz klassisches Beispiel, komm runter, ich möchte heute bei dir einkehren, ich möchte bei dir zu Hause sein. Und die Geschichte lässt es ja offen, wie lange Jesus bei ihm gewesen ist. Das Schöne ist, dass Jesus nicht als militanter Hausbesetzer kommt, sondern dass Jesus als Wohnungssuchender kommt. Mit sehr viel Rücksicht und wenn wir in diesem Bild bleiben, Wohnungssuchender, das ist das Lebenshaus, unser Leben vielleicht als Haus, dann können wir uns das so vorstellen, der hohe Gast, der macht sich ganz klein. Er muss ja auch irgendwie in unser Lebenshaus hinein, wenn wir in dieser Tür bleiben, er muss ja durch diese Tür in unser Leben hineinkommen. kleiner Mensch wird dann auch sehr groß, weil eben der große Gott selbst um Einlass bittet. Und dann geht es ja noch weiter mit diesem Wohnungssuchen. Von Jesus haben wir gehört, aber es geht ja dann mit Pfingsten weiter. Pfingsten, die Ausgießung des Geistes Gottes, Wohnung des Heiligen Geistes auf der Erde ist unser Leben. Und das soll so der Nagel sein, den ich heute Morgen einschlagen möchte, dieser Gedanke über den Geist Gottes in unserem Leben. Es geht im Leben eines Christen, und ich gehe mal davon aus, dass die meisten von uns Christen sind oder vielleicht auch alle, es geht auch darum, ob das Leben eines Jüngers oder einer Jüngerin in der Welt ein anstrengender Versuch ist, ein besserer Mensch zu werden, oder ob es ein Leben aus der tiefen, geheimnisvollen Gemeinschaft mit Gott ist. Und das Bild von der Wohnungssuche ermöglicht uns den Zugang zum Geheimnis des Heiligen Geistes Gottes. Gott bezieht Wohnung in einem Menschen. Ich glaube, als die Jünger diesen Satz oder diese Sätze hier von Jesus gehört hatten, die mussten das erstmal krass sortieren. Ständig mit Jesus unterwegs gewesen, die letzten 3 Jahre sehr intensiv, Jesus erlebt, tagtäglich 24/7, immer bei Jesus gewesen. Jesus war, ich stelle mir das so vor, wie so eine Clique mit den Küken da, die sich immer darum gekümmert hat, dass die kleinen Küken da aufwachsen. Jesus war der ethische Lehrer, wenn irgendwelche Zweifel da waren, Jesus, was meinst du? Wie sollen wir das machen? Wie sollen wir hier entscheiden? Wie können wir das regeln? Und all das haben die Jünger erlebt, und jetzt kommt Jesus mit so einem Satz oder mit solchen Sätzen um die Ecke und sagt, Moment mal Leute, ihr habt ungefähr noch, was weiß ich, 10 Tage oder 15 Tage, dann bin ich nicht mehr bei euch, und dann seht zu, wie ihr zurechtkommt. Gott bezieht Wohnung in einem Menschen dort, wo Menschen sich mit Jesus befassen, sich an seine Vorgaben halten und ihr Leben danach ausrichten. Und das, was Jesus hier sagt, das beginnt ja genau damit. Wenn ihr mich lieb habt, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Er tut es dort, wo Menschen sich sagen lassen, wer sie sind und was Gott für sie sein möchte. Und er tut es dann, wenn ihn Menschen beginnen zu lieben und sich an seine Gebote halten. Und ich glaube, das ist etwas, was wir als Christen und je länger wir Christen sind, uns immer wieder, vielleicht immer dicker hinter die Ohren schreiben müssen. Ich stelle das in meinem Leben fest, und ich stelle das auch in den Gemeinden, in denen ich bisher gearbeitet habe, auch immer wieder fest und merke, ich bin ja gar nicht so schräg oder so gar nicht, ich kämpfe ja nicht alleine mit irgendwelchen Dingen, sondern man hat den Eindruck, dass man, je länger man Christ ist, umso mehr bestimmte Sachen schon kennt und weiß und an manchen Stellen einfach so Sachen beiseite lässt. Und ich freue mich über solche Sätze, und ich markiere mir die auch rot in der Bibel, das könnt ihr natürlich auch immer machen, das ist immer sehr gut, wenn man sich die Sache markiert, die Jesus sagt, dass er sagt, wer meine Gebote hält und nicht die 8 von 10 Geboten oder 9 von 10 oder 9,5 von 10, wer meine Gebote hält, der zeigt, dass er mich liebt. Punkt, Ausschluss. Da geht es nicht, dass ich dann hergehe und sage, okay, ich halte die 9 ein, aber das 10. da habe ich doch eine andere Meinung zu. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch geboten habe, dann werde ich euch den Geist Gottes geben. Wenn ihr so lebt, wie ich es euch geboten habe. Die einzige Vertragsklausel, die Gott festlegt, haltet euch an Jesus und an seine Wort. Und dann ziehe ich ein, ich selbst, Gott, der Heilige Geist. Und Jesus betont es, wer mich liebt, das steht jetzt in Johannes 14, Vers 23, wer mich liebt, wird sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und immer in ihm sein. Und Luther übersetzt das noch ein bisschen kerniger. Er sagt, wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wohnung bei uns nehmen. Ein zweiter Gedanke. Der Heilige Geist zieht bei uns ein. Wenn du die nächste Folie klickst. Dass er euch an meiner Stelle, so geht es ja hier weiter in diesem Text, einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Ich denke, die Situation ist klar. Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern. Er sagt das ja auch. Man kann sagen, vielleicht seine Zeit ist abgelaufen. Und er selbst sagt, die Stunde ist gekommen, in der er zu seinem Vater in die unsichtbare Welt zurückgeht. Das ist eine Szene der Verabschiedung hier. Und Die Evangelisten, die haben das in ganz unterschiedlicher Weise beschrieben. Eines der schönsten oder das schönste Gebet überhaupt im Neuen Testament, Johannes 17, das hohepriesterliche Gebet Jesu, wo er sich verabschiedet. Fantastisches Gebet, da könnte man stundenlang, wochenlang drüber nachdenken, wie tief das Jesus, wie wichtig das Jesus gewesen ist, dass er sich verabschiedet hat von seinen Jüngern. Und er wusste, was er zurücklassen würde, er wusste, was er seinen Jüngern zumutet. Aus diesen 12 Jüngern sollte Gemeinde entstehen, sollte Christentum auf dieser Welt oder auf dieser Erde sich ausbreiten. Die Stunde ist gekommen, sagt er, und vielleicht ist das manchmal so schwarz auf weiß, gerade auch in der Bibel, dass man die Sachen liest und vielleicht schon öfter gelesen hat. Da steckt ganz viel Emotionen drin, da stecken Gefühle drin, auch wenn das hier so ganz trocken geschrieben wird. Meine Stunde ist gekommen, ich gehe jetzt und ihr bleibt zurück. Und die Jünger bekommen natürlich kalte Füße, logisch. Ich meine, wer verweist, zurückbleibt. Und wahrscheinlich auch hatten die mega Angst vor all den Leuten, die Jesus nicht wohlgesonnen gewesen sind. Jesus hatte ja nicht nur Freunde. Er hatte ja mehr Feinde als Freunde. Das wussten die Jünger, hatten sie erlebt. Und jetzt hatten die sicherlich auch kalte Füße bekommen, Angst bekommen davor, was wird denn aus uns werden, wenn Jesus nicht mehr da ist? Was werden wir antworten? Wie werden wir uns verteidigen können? Aber Gott zieht ein und das ist das mega Versprechen, das sie hier bekommen. Er kommt, um zu bleiben, ohne Kündigungsklausel im Mietvertrag. Das ist das Erste. Das Zweite, der nächste Schritt ist ja, das ist das, was mit uns dann zu tun hat. Wir wohnen ab jetzt nicht mehr allein. Jeder Mensch, der den Geist Gottes bekommt, bekommt auch den Geist, der sich entscheidet und bekehrt, bekommt den Geist Gottes. Und wir wohnen nicht mehr allein. Der Geist Gottes ist permanent da, egal wo wir uns hinbewegen. Und ich weiß nicht, ob uns das immer wieder so bewusst ist, wenn wir morgens aufstehen, egal was ich geplant habe, egal wo ich hingehe, egal was ich mir anschaue, egal wie ich reagiere, mit welchen Menschen ich zu tun habe, der Geist Gottes ist immer da und guckt sich das mit an, um mit diesem ganz einfachen Bild zu bleiben. Der Geist Gottes in uns, der bewegt sich auch in unserem Lebensraum. Er geht von einem Raum in den anderen. Er geht von der Küche ins Wohnzimmer, er geht vom Wohnzimmer mit ins Bad, er geht mit ins Büro, er geht mit in die Garage, er geht mit in den Keller, da wo der ganze Sperrmüll steht. Der Geist Gottes dekoriert und schmückt die Räume unseres Lebens mit. Ich habe gelesen, dass Frauen manchmal abends nach Hause kommen und Möbel umstellen. Ist das bei euch auch so? Bei uns ist das weniger geworden, aber meine Frau konnte das echt schön. Die hat dann irgendwie eine Idee gehabt und hat dann einfach ein Möbelstück umgestellt und ich bin dann abends nach Hause gekommen und gedacht, irgendwas ist anderes. Entweder habe ich hier Alzheimer oder was auch immer, aber der Geist Gottes dekoriert unser Leben, unser Lebenshaus mit. Ist ein einfaches Bild, vielleicht ein sehr kindliches Bild, aber vielleicht hilft uns das. Bilder helfen uns ja, uns was vorzustellen. Der stellt die Möbel vielleicht auch mal anders, als wir uns das vorgestellt haben. Und ich glaube, dass Gott ein ganz großer Fan und Befürworter von den Sperrmülltagen ist. Ich glaube, der liebt es, wenn Sperrmüll gemacht wird, wenn der ganze Keller ausgeräumt wird, ein Teil des Kellers rauskommt, die Ecken frei werden, Altes fliegt raus und Neues beginnt. Der Geist Gottes ist, glaube ich, so ein Sperrmüllexperte, der weiß genau, welche Sachen eigentlich nicht reingehören ins Haus. Und welche du eigentlich rausnehmen solltest, welche Möbel da nicht mehr reinpassen, weil sie einfach nur zu antik sind und weil sie vielleicht irgendwann mal gut gewesen sind. Aber wir so an dieser Vitrine festhalten und die machen wir, da hauen wir nochmal 10 Nägel rein, damit die auch noch weiter steht. Und der Geist Gottes vielleicht sagen würde, Markus, bist du noch zu retten, schmeiß das Zeug doch raus, was willst du mit den Sachen? Und so bewegt sich der Geist Gottes in unserem Lebensraum, er bewegt sich und er bewegt uns natürlich auch. Und eines der Dinge, die mir aufgefallen ist bei dem Text, ist, dass es hier sehr stark um Gefühle geht. Wer sich mal richtig mega verabschiedet hat, der weiß, wie das wehtut. Was weiß ich, von Eltern vielleicht, die verstorben sind, oder vielleicht mein Bruder ist verstorben zum Beispiel, ich habe da heute noch ganz stark mit zu kämpfen. Wenn wir uns verabschieden von Menschen, dann macht das was mit uns. Eines der Gedanken, die mir hier kamen, war, dass das, was Jesus hier anspricht, sehr stark mit Gefühlen zu tun hat. Da Gott bleibt durch seinen Geist in unserem Leben, hat er keine Eile. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal bin ich so genervt, sage, Gott, antworte doch einfach mal. Gib doch mal ein Zeichen. Gib doch mal ein Zeichen, dass du es wenigstens gehört hast, worum ich dich gebeten habe. Ich will ja noch nicht mal die Antwort haben. Ich habe mich ja da schon von verabschiedet. aber gib doch mal ein Zeichen. Und das Schöne ist, dass Gott alles sehr behutsam macht. Er nimmt sich die Zeit. Und wir kennen den Satz, 1000 Jahre sind wie ein Tag bei Gott. Das ist natürlich erschreckend, das kann begeisternd sein, so ein Satz, aber der kann natürlich auch unheimlich erschrecken. Und Gott ist bei uns und er arbeitet in unserem Leben in einem Tempo, mit dem wir klarkommen. Und manchmal ist es eben ganz still. Wir hören ihn kaum, aber Gott ist da. Und manchmal ist es sehr turbulent und da geht alles drunter und drüber und Gott ist auch da. Und das alles ist nicht eine Frage der erhebenden und tiefen Gefühle. Und vielleicht war das auch das, was hier für die Jünger sehr wichtig war. Egal, wie ihr euch in diesem Moment fühlt, ich bin da. Egal, wie viel Angst ihr habt vor den Feinden, die ihr ja noch kennt, oder vor der Zukunft oder was auch immer da kommen mag. Er sagt im Prinzip mit diesem, der Geist Gottes wird da sein, ich bin da, ich bin weiterhin bei euch. Es ist schön, wenn wir fühlen, dass der Geist Gottes da ist, aber sicher sind unsere Gefühle dabei in keinster Weise. Das sage ich für all die, die meinen, dass das Wirken des Geistes Gottes immer etwas mit guten Gefühlen zu tun hat, dass wir das daran festmachen können. Unsere Gefühle sind vielmehr eine Frage unserer Persönlichkeitsstruktur als tatsächlich der Nähe Gottes. Das heißt nicht, dass Gott gefühlslos ist, aber wenn wir meinen, wir müssten immer Gefühle haben, wenn wir Gott begegnen wollen, dann sind wir auch auf dem Holzweg. Er enttäuscht nur gefühlt dann, wenn unsere Vorstellungen anders sind als seine. Und da fühlt der eine halt ein bisschen anders. Der eine ist stabiler, der andere ist weniger stabil, was die Gefühle anbetrifft. Der eine ist gefühlsbetonter, der andere weniger gefühlsbetont. Aber Gott sagt uns, du bist eine Wohnung des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes lebt in dir in dem Moment, wo du dich bekehrt hast, wo du deine Schuld zugegeben hast und ewiges Leben bekommst, zieht der Geist Gottes in unserem Leben ein. Ein Geschenk, das wir nicht begreifen können. Er tut das Werk in uns und er ist ein Geheimnis für die Wunder in unserem Leben. Er zieht ein, eben um zu bleiben, und er nimmt oft still nötige Veränderungen in unserer Seele vor, ohne dass wir es wollen, ohne dass wir es wahrnehmen. Der Geist Gottes hält auch alles beieinander, damit nichts zerbricht, und er richtet uns immer neu auf Gott aus. Er lässt keinen Verweis zurück, auch wenn wir uns manchmal so fühlen, von allen verlassen zu sein. Und er vertritt uns im Gebet vor Gott, denn viele unserer Gebete würde Gott gar nicht verstehen, wenn der Geist Gottes sie nicht übersetzen würde. Muss man sich auch mal vorstellen, wie wichtig der Geist Gottes auch gerade für dieses ganz persönliche Beziehungsverhältnis zwischen mir und Gott ist. Gott würde vieles gar nicht verstehen, weil es vielleicht so einfach ist oder weil es vielleicht, was weiß ich, zum 1000. Mal ausgesprochen worden ist. Der Geist Gottes übersetzt es, damit Gott es versteht. Und er ist auch der Grund für alles, was in uns als lebendiges, mündiges Christsein wachsen kann. Auf Gottes Wort sollen wir hören, so sagt es Paulus, er schreibt es an die Korinther in Kapitel 6, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott und seid nicht euer selbst. Im Text spricht Jesus einen Raum des Lebenshauses mit seinen Jüngern ganz besonders an. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich habe es übernommen von einem Kollegen, der darüber ein Buch geschrieben hat über mündiges Christsein und unter anderem diesen Gedanke mit reingenommen hat. Und ich fand den irgendwie, mich hat er unheimlich stark angesprochen. Raum, in dem es weint. Und ich habe lange darüber nachgedacht, Raum, in dem es weint, in meinem Leben oder in dem Leben der Menschen, die ich kenne, die ich ja, begleite vielleicht oder denen ich den einen oder anderen Rat gebe. Ich habe festgestellt, dass dieser Raum, in dem es weint, nicht festzulegen ist, wie zum Beispiel ein Badezimmer oder ein Schlafzimmer oder ein Wohnzimmer. Und ich glaube, dass der Raum, in dem es weint, ein Raum ist, der generell in allen Räumen möglich sein kann. Der Geist Gottes kommt als Tröster. Im Griechischen heißt es Paraklet. Es ist die einzige Form, wie der Geist Gottes ganz konkret erwähnt wird und beschrieben wird, als Tröster. Und ich glaube, dass Jesus vom Geist Gottes als Tröster sprach, weil es sich hier um eine Abschiedsrede handelte. Natürlich, ein Moment, der sehr intensiv war. trösten ist aber auch so sehr das Amt oder die Aufgabe des Geistes Gottes, dass er es zu seinem Namen macht, dass es zu seinem Namen wird, der Tröster. Und es wird die seelsorgerliche Hauptaufgabe des Geistes Gottes für alle Zeit. Und so wird sein Wesen bezeichnet. So wie August der Stark oder Häge der Schreckliche Rückschlüsse auf ihr Wesen zulassen, so ist das Wesen Gottes des Tröstenden. Das ist keine Nebenbeschäftigung. Ich glaube, heutzutage, je weiter wir in der Geschichte vorlaufen oder weitergehen in unserer Geschichte, die letzten zwei Jahre waren stressig ohne Ende und die werden sicherlich nicht besser werden in den nächsten Jahren. Und die Jünger erlebten das damals in ganz intensiver Weise. Die brauchten alles andere. Weniger wichtig als Trost in dem Moment. Vielleicht brauchst du es in diesem Moment auch in deinem Leben. Vielleicht bist du in einer Stelle deines Lebens, wo du sagst, weißt du was, alles geht im Bach runter. Alles zerbricht momentan. Alles läuft mir rinnt mir aus den Händen. Gottes Wesen ist das Wesen des Trösters. Es ist kein Teilzeitjob, eben was nebenbei gemacht werden kann oder weil er vielleicht nichts Besseres zu tun hat. Der Geist Gottes wurde als Tröster geschickt. Und Gottes Wesen ist voller Erbarmen, Gottes Wesen ist voller Nähe und Gott denkt ständig an uns. Er denkt ständig an dich. Und wir können uns vielleicht kaum vorstellen, dass Gott nicht ständig an uns herumnörgelt. Es gibt Menschen, die ständig vielleicht an uns herumnörgeln. Wer auch immer das sein mag oder uns immer wieder kritisch beobachten und vielleicht die Punkte auch sehen wollen oder sehen oder herausfinden wollen, sei es auf der Arbeit, in der Schule oder wo auch immer, vielleicht auch in der eigenen Familie. Er ist nicht zu Recht unzufrieden, er ist auch nicht enttäuscht, er ist auch nicht verbittert, wenn er mein Leben sieht oder dein Leben, sondern er ist voller Trost und voller Hoffnung. Das ist Gott, durch seinen Geist in uns. Und er findet immer auch die vielen positiven Seiten unseres Charakters. Ist er auf der einen Seite der Tröster, dann sind wir diejenigen, die Trost brauchen und benötigen. Und gerade im Leid erleben wir, wie er tröstet und besonders stark, weil wir da ja auch am empfänglichsten sind. Es gibt diesen Raum in uns, in dem es weint. Es ist ein sehr wichtiger Raum, wenn wir die vielen Psalmen lesen, in denen Menschen ihr Herz ausschütten, wo sie einfach nur sagen, Gott, mir geht es einfach nur ganz bescheiden momentan. Das und jenes ärgert mich und das und jenes ist nicht in Erfüllung gegangen und die und jene Menschen wollen mir irgendetwas. Es ist ein notwendiger Raum und dieser Raum ist allen anderen Räumen übergeordnet. Untröstlich manchmal. Jesus betont, der Tröster zieht offenbar nicht als Krisenvermeider oder als Glücksbringer bei uns ein. Denn dann bräuchte es keinen Tröster. Mündiges Christsein bedeutet nicht, dass wir keinen Trost mehr brauchen. Jeder Mensch erlebt es und wir brauchen Trost und schmerzliche Einsicht, dass andere vielleicht Dinge besser können als wir. Oder dass die eigenen Begabungen begrenzt sind oder dass die Einsamkeit da ist, wenn einem kein Partner zur Seite gestellt ist. Oder die vielen unzähligen, unbewältigten Dramen aus unserer Kindheit, von denen wir manchmal keine Ahnung haben und die vielleicht erst als Erwachsene spürbar werden, wo wir merken, ups, da war doch irgendwas, warum bin ich denn so, wie ich bin und warum reagiere ich so, wie ich reagiere? Oder die Mischung aus Wut und Verletzung, wenn wir verlassen werden. Und dann sehnt man sich sehr oft nach Erlösung. Es soll vorbei sein, es soll verschwinden. Schalter umgelegt und alles wieder gut. Und wie wunderbar, wenn Gott dann neue Türen öffnet und manche schlagen vor uns zu, aber manche geht auch auf. Manche Scheunentore öffnen sich und Gott gibt ganz neue Perspektiven. Ich glaube, diesen Raum, in dem es weint, denkt ja vielleicht einfach mal weiter, wenn ihr nach Hause geht oder in der Woche, denkt einfach mal über diesen Raum, in dem es weint, weiter nach. Und warum der Geist Gottes nichts Wichtigeres als Aufgabe mitbekommen hat, als die Aufgabe eines Tröstes. Das Zweite ist, was Jesus hier anspricht, denke ich, Jesus sagt, ich bin immer da und ich werde nicht gehen, ich packe nicht die Koffer, wenn dich Menschen im Stich lassen. Ich bin bei euch alle Tage, sagt er in Matthäus 28, so als letzten Hinweis an die Menschheit danach, an die Gemeinden danach, an die Christen danach. Die Behutsamkeit Gottes geht so weit, dass der Tröster sein Trösten oft tief verbirgt. Und da, finde ich, ist die Aufgabe der Gemeinde. Da kann eine freundliche Geste oder ein guter Zuhörer oder eine Melodie vielleicht, die wir uns anhören, Musik, die wir auflegen, oder eine Karte, die wir bekommen, oder vielleicht ein gewinnbringendes Gespräch oder ein starker Kaffee bei einem Besuch, kann da Wunder wirken. Das lässt sich eben erkennen, wenn der Geist Gottes uns im Leben anderer gebrauchen möchte. Das Zweite, was hier, was ich gerade auch schon angesprochen habe, was ich hier so festgestellt habe, ist, dass der Geist Gottes auch als Lehrer kommt in den Raum unserer Vergesslichkeit. Was der Geist Gottes nicht ist, er ist kein eiliger Tröster, das hatte ich gesagt, er macht keine halben Sachen und er kommt auch nicht mit irgendwelchen flachen Sprüchen um die Ecke. Ich ärgere mich immer wieder, wenn es einem dreckig geht, ob es mir jetzt Phasen nicht so gut geht oder man das vielleicht auch selber schon mal praktiziert, dann sagt man, weißt du, aber das wird schon irgendwie. Da musst du halt einfach durch. Oder vielleicht auch noch andere flache Sprüche, die man so raushaut manchmal. Es ist vielleicht gut gemeint, aber hilfreich. Der Geist Gottes würde nie mit solchen flachen Sprüchen um die Ecke kommen, um irgendeine Aufgabe zu erledigen oder um jemanden stillzustellen. Der Geist Gottes ist nicht nur Tröster, er ist auch Lehrer. Und das wird hier angesprochen mit dem Geist der Wahrheit. Er ist der Geist der Wahrheit und nicht der schnellen Gefühle. Und er lehrt uns, den wahren Gott zu verstehen, mitten im Leid, sich zu öffnen für die Situation, die wir erleben. Für das Schwierige vielleicht des Momentes. Und ich bin im Gespräch mit einer Person, die seit 6 Wochen getrennt ist und die genau diese Situation durchmacht. Die sagt, ich bete und bete, dass Gott die Situation verändert und es tut sich absolut nichts. Es tut sich nichts und sie weint am Telefon und sagt, was soll ich tun? Was würdet ihr sagen? Was würdet ihr so einer Person mitgeben und sagen? Würdet ihr vielleicht sagen, auch weißt du was, Zeit heilt alle Wunden. Es wird schon irgendwann im halben Jahr, wird alles wieder normal sein. Oder du musst dieses oder jenes tun, dann wird es wieder besser werden. Wir erleben sehr oft genau im Leid das, was wir an Gott am wenigsten verstehen, um es dann nachher verstehen zu können. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 26, der Geist wird euch an alles erinnern, was ich selbst euch gesagt habe. Und Johannes 16, 13, wenn dann der Beistand kommt, wird er euch helfen, die ganze Wahrheit zu verstehen. Denn er ist der Geist der Wahrheit. Die Welt um uns herum kann sie nicht erkennen. So heißt es hier, sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Wie oft irren wir? Wie oft haben wir uns vertan als Gesellschaft oder in der Politik in den letzten Wochen und Monaten? Wie oft werden wir uns vertun? Wie oft vertun wir uns heute an diesem Tag? Wir Menschen sind verwirrt und uns fehlt Klarheit. Und für jemanden, der die Bibel kennt und an die Bibel glaubt, der weiß genau, woher dieses Verwirrtsein und diese vielen Fehlentscheidungen in unserer Gesellschaft kommen. Je weiter sich eine Gesellschaft von Gott distanziert, umso klarer werden Fehlentscheidungen getroffen. Und umso drastischer und so stärker nervt einen das, wenn man weiß, es könnte doch eigentlich ganz anders laufen. In manchen benehmen wir uns wie Erstklässler ein Leben lang, aber nicht nur die da draußen, sondern auch wir bei uns drin. Wie ist das denn bei uns? Egal ob schlau oder schlicht. Wir vergessen im Ernstfall, dass Jesus in unserem Haus wohnt und das viel zu oft. Und dann fangen wir wieder völlig verunsichert an zu fragen, was tun wir? Jesus sagt, ich lasse euch nicht im Stich, ich komme als Tröster, aber ich komme auch als Lehrer. Das ist mein Geist und sein Lehrbuch ist mein Wort. Und Jesus bringt den Geist als Lehrer mit unserer Vergesslichkeit zusammen. Wir brauchen immer wieder Erinnerung, weil wir ständig vergessen. Themen wie Geld und Sorge, ganz klassische Themen. Jesus hat sich nicht umsonst gegen Geld ausgesprochen. Die größte Konkurrenz für ein hingegebenes Leben an ihn ist sehr oft das Geld. Je mehr wir es haben oder je mehr wir es bei anderen sehen, umso mehr wollen wir es auch haben. Und vergessen eigentlich, dass genau dieser Satz oder diese Sätze oder diese Warnungen in der Bibel stehen. Das klassische Beispiel des Sorgens, macht euch keine Sorgen, wir kennen diese Sätze. Und keiner von uns hat sich heute Morgen noch nicht Sorgen über den nächsten Tag gemacht. Sollst dir keine Sorgen machen über das, was morgen ist. Heute reicht aus. Wir wissen, dass wir unsere Sorgen auf Gott werfen dürfen, weil er für uns sorgt. Und wir haben es tausendmal gehört, dass Sorgen um den nächsten Tag sinnlos sind. Aber es hat uns auch tausendmal nicht berührt. Wir machen es trotzdem. Wir schaffen es nicht. Das irgendwie auszuräumen aus unserem Leben und zu sagen, ich mache mir keine Sorgen mehr. Und so gut ist das, dass der Geist Gottes in uns das immer wieder in Erinnerung ruft. Markus, da stehen die Sätze drin, du sollst dir keine Sorgen machen. Und ich mache dann einen Gedankenstopp und sage, okay, ich denke hier an dieser Stelle nicht mehr weiter. Ich gebe die Sorgen an Gott ab. Und es ist der Moment, an dem oder in dem der Sorgenlümmel vor die Haustür, Wohnungstür gesetzt werden sollte. Die Sorge findet, dass unser Herz eine erstklassige Wohnanlage darstellt. Besser als alles, was die Immobilienmakler anbieten. Die Sorge findet immer wieder Platz in unseren Gedanken. Verlass dich auf mich, ich sorge für immer für dich. Als die Jünger das gehört haben, so zum Ende ihres Lebens mit Jesus, ich weiß nicht, ob sie das ernst genommen haben, ob sie das überhaupt konnten in dem Moment. Deswegen sagt ihnen Jesus, ich lasse euch meinen Geist, der immer bei euch ist. Und in diesem immer bei euch schwingt ja mit, dass Jesus es eben nicht immer war und natürlich auch in Zukunft nicht mehr sein wird, physisch. Wunderschönes Bild und eigentlich das ist so eine Stufe höher im Christsein oder in der Beziehung zu Gott. Jetzt haben wir den Geist Gottes in uns und das ist viel mehr, als wenn wir mit Jesus neben uns physisch gesehen unterwegs wären. 5 Gedanken, die ich angesprochen hatte, kurz nochmal zusammengefasst. Erstens, der Geist Gottes wohnt in jedem, der Jesus liebt oder der Jesus lieb hat und der seinen Willen tut. Das zweite ist, der Geist ist kein Magier, der Geist ist ein Tröster. Das dritte ist, er geht in die Räume unseres Lebens und besonders gern in den Raum oder ist in dem Raum zu finden, in dem es weint. Viertens, der Geist ist zugleich auch ein Lehrer. Er erinnert uns, vergessliche Menschen, an das, was Jesus gesagt hat. Und fünftens, er bleibt immer bei uns. Und das ist eine der schönsten Nachrichten, die wir bekommen können, über die wir uns freuen dürfen. Und dass er Jesus verspricht zum Abschluss seinen Jüngern, ich komme wieder und werde euch endgültig in meine himmlische Wohnung einquartieren. Ich selber werde euch das Haus bauen. Ich habe mal mit einem Physiker gesprochen und wir haben ja über die Endzeit nachgedacht, über auch das, was in der Offenbarung geschrieben wird und auch wie das neue Jerusalem sein wird von den Abmaßen, 2.500 mal 2.500 mal 2.500 Kilometer groß. Dann habe ich ihm so die Frage gestellt, sag mal, du als Physiker, du liebst doch Zahlen, passen wir da alle rein? Und dann sagt er, spielend. Dann hat er mir das durchgerechnet. Hat er gesagt, Wohnung 3 Meter hoch, die Abmaße, sagte er, also wir haben bisher Platz für eigentlich alle Menschen dieses Planeten. Jesus wird die Wohnung für uns vorbereiten. Manche Ehepartner sagen, wir werden Tunnel bauen von der einen Wohnung in die andere oder Freunde, wie auch immer das sein wird. Jesus gibt diese Verheißung hier, ich werde euch zu mir holen. Wunderschön, er sagt uns das, wie ich werde euch zu mir holen, haltet durch und bleibt treu. Gott segne euch in dem, was ihr tut, in Betzdorf hier weiterhin. Bleibt dran, ihr Lieben, wie auch immer die nächsten Wochen und Monate aussehen. Wir haben die letzten zwei Jahre gut überstanden und wir werden es auch weiterhin tun. Und ich glaube, das, genau wie du gesagt hast am Anfang, Bibel lesen, so wichtig. Und wer es noch nicht tut, ein ganz heißer Tipp, 5 Kapitel pro Tag, wer sich das irgendwie reinschieben kann, vielleicht auch mal die Tagesschau weglassen oder einfach mal einen Film eine halbe Stunde früher Schluss machen und sagen, jetzt lese ich eine halbe Stunde Bibel. Wie auch immer, es wird so viel zurückkommen. Es ist so ein Geschenk, das wir hier haben. Und die wenigsten von uns lesen die Bibel wirklich einmal im Leben komplett durch. Wir lesen immer nur so Stücke. Vielleicht auch die Dinge, die uns gut finden. Neues Testament ist ja bei vielen sehr stark abgegriffen in der Bibel, weil es immer wieder gelesen wird. Lest auch mal andere Texte in der Bibel. Und Gott möchte so viel mehr zu uns sprechen, als wir es bisher oftmals zulassen. Jesus, hab ganz herzlich Dank für deine liebevolle Art mit deinen Jüngern. Danke für dieser Moment, auch der beschrieben wird, dass du dich verabschiedet hast von ihnen. Und es wird ein absoluter Schock gewesen sein damals. Menschen, die damit gar nicht gerechnet haben, sind plötzlich alleine und müssen alleine zurechtkommen. Sind verwaist, so wie es beschrieben wird. Haben Angst vor der Zukunft. genauso wie wir vielleicht auch. Angst vor dem, wie es weitergehen wird in dem Konflikt Ukraine und Russland. Vielleicht auch Angst davor, wie es mit unserer Gesundheit weitergehen wird. Wie es im Herbst weitergehen wird. Ob meine Gesundheit das aushält. Ja, es sind so viele Dinge, die hochpoppen in unseren Gedanken und wo wir Angst haben könnten. Und danke, dass du uns das genau so zusprichst, wie es damals den Jüngern zugesprochen worden ist. Danke, dass du bei uns bist, dass du bis zum Ende unseres Lebens bei uns bist, aber auch bis ans Ende der Welt bei uns bist. Egal, wo wir hingehen und egal, wie lange wir leben werden, du bist da. Du trägst uns durch und danke, dass dein Geist in uns lebt und so viel verändert. Und wir wollen wirklich diesen Satz, der ganz am Anfang gesprochen worden ist, wer mich wirklich liebt, der hält meine Gebote. Das ist das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Das ist das, was wir, als wir uns bekehrt haben, genau das war, was wir tun wollten. Und wir wollen es auch weiterhin tun. Und da bitten wir dich immer wieder, dass du uns die Kraft dazu schenkst. Ganz herzlichen Dank für deine liebevolle Art mit uns, für deine Geduld und danke, dass du uns nie alleine lässt. Und damit dürfen wir rechnen und damit dürfen wir leben. In Jesu Namen beten wir, Vater, und danken dir für all die Gebete, die du uns immer wieder erhörst. Amen.